Ja, herzlich willkommen zum zweiten Forum des Familienzeltes. Wir haben das Thema gute Bindung, gutes Leben. Mein Name ist Arno Hernadi. Ich werde Sie die nächsten 60 Minuten durchs Programm führen. Und Sie haben es vielleicht dem Programmheft entnommen. Es dreht sich um Pädagogik, um Familie, um Pater Josef Kentenich. Pater Josef Kentenich, ich denke, in diesem Raum bekannt, hat sich sein Leben lang mit der Frage beschäftigt, wie zwischenmenschliche Beziehung, wie zwischenmenschliche Bindung geschieht, funktioniert. Überhaupt hat diese Frage der Bindung und Beziehung einen sehr hohen Stellenwert hier bei uns in der Schönstatt-Bewegung. Und wie Sie wahrscheinlich alle wissen, Pater Kentenich war kein Wissenschaftler, kein empirischer Psychologe. Und doch hat er seinen Schülern, ich denke, wir verstehen uns als seine Schüler, den Auftrag gegeben, auch Bindungsoffizier zwischen dem Leben zu sein und der Wissenschaft. Und diesem Auftrag wollen wir uns heute widmen. Und dazu haben wir drei Referenten unter uns. Wir haben die Frau Ulrike Burkhardt. Sie wird zum Thema unter dem Fokus Kleinkindpädagogik ein Statement uns geben. Wir haben den Klaus Glas zur linken Seite, der uns Gedanken mit dem Fokus Schüler, Jugendliche, Jugendalter geben wird. Und zu guter Letzt den Pater Elmar Busse, der mehr den Fokus auf Pater Kentenich und auf ein ganz praktisches Projekt richten wird. Alle drei Referenten haben etwa 10 Minuten Zeit. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu formulieren und den Referenten zu stellen. Ja, ich freue mich, dass die Ulrike Burkhardt heute gekommen ist. Sie ist aufgewachsen in der Schönstatt Mädchenjugend. Sie ist Erzieherin und auch Leiterin einer Kindertagesstätte. Wenn sie Zeit hat, arbeitet sie auch als Gestalttherapeutin. Sie lebt mit ihrem Mann, der übrigens Ihnen die Postkarten in die Hand gedrückt hat, mit ihrem 2-jährigen Pflegekind, dem Frank, in Stuttgart. Und die beiden haben auch die Akademie der Ehe und Familie Mainz besucht und absolviert. Und diesen Stand können Sie nach diesem Podium unten in der Turnhalle des Familienzeltes auch besuchen. Ja, Ulrike, ich übergebe dir das Wort und die Gerätschaften. Oh, ja.
Dankeschön. Ja, ich freue mich, heute hier sein zu können und über dieses wichtige Thema Bindung zu sprechen. Uns ist es in den letzten Jahren besonders wichtig geworden, eben gerade weil wir ein Pflegekind aufgenommen haben. Und da war das einfach sehr brisant für uns. Und beginnen möchte ich mit den Grundbedürfnissen eines Kindes. Ein Kind hat erstmal das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, nach Anerkennung, nach auch Anregung und im Spiel und nach Leistung und viel lernen zu können. Es hat das Bedürfnis nach seelischer Wertschätzung und auch nach körperlicher Wertschätzung, nach Verständnis und nach sozialer Bindung, nach Schutz und Sicherheit und eben auch alle körperlichen Bedürfnissen wie Essen, Schlafen, sauber gemacht zu werden. Aber diese Bindung, da wollen wir heute eben den Fokus drauf legen, ist eben für das Kind so wichtig wie die Luft zum Atmen. Nur durch diese sichere Bindung kann eben ein Kind sich entwickeln. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig. Man sagt, dass das Kind eben im ersten Lebensjahr ja, so eine spezifische Bindung zu seinen, normalerweise zu den Eltern aufbaut. Wir hoffen natürlich, dass da viele, viele Erlebnisse noch nachzuerleben sind, jetzt bei uns im Hinblick auf die sichere Bindung. Und diese Bindung steht immer in dem Bedürfnis des Kindes auch nach Welterkundung. Und wenn das Kind auf Welterkundung ist, gibt es dann wieder dieses Bedürfnis, eben dieses Bindungsbedürfnis, wo das Kind zurück möchte und wieder Sicherheit braucht. Und dieses Bindungsbedürfnis lässt sich dann durch körperlichen Kontakt und Nähe zu der Bezugsperson wieder beruhigen. Ein Beispiel dazu, ein kleines Kind, nennen wir es mal den Lukas, ist 1,5 Jahre und spielt mit der im Wohnzimmer, die Mama ist auch im Wohnzimmer. Die Mama muss jetzt mal in die Küche gehen und dort was zu erledigen. Und sogleich lässt der kleine Lukas sein Spiel sein und geht der Mutter nach. Das ist ein ganz normales Verhalten von einem kleinen Kind, das dann eben das Bedürfnis nach Bindung hat. Deutlich möchte ich das auch machen an einem Sicherheitskreis. Hier ist so, dass das Kind möchte die Welt erkunden. Die Eltern sind der sichere Hafen, die Basis, von dort aus das Kind losgehen kann, die Welt zu erkunden. Und es ist gleichsam so, wie wenn das Kind zu uns Eltern sagen würde, unterstütze meinen Erkundungsdrang, du Mama, du Papa, sei da und lass mich auch gehen, die Welt erkunden. Gib auf mich Acht, hilf mir, aber nicht unbedingt mich überall hochzuheben, sondern sei einfach da, unterstütze mich und genieße mit mir, wenn ich dann stolz bin, wenn ich etwas erreicht habe. Heiße mich auch willkommen, wenn ich wieder zurück möchte. Schütze mich, tröste mich, freue dich an mir und organisiere meine Gefühle. Dann, wenn ich Angst bekommen habe oder wenn ich stolz bin, dass ich was erreicht habe, benenne das mit mir und freue dich daran. Und ganz wichtig, du Mama und du Papa, sei immer größer, stärker, klüger und liebenswürdig. Und wenn möglich, folge meinen kindlichen Bedürfnissen. Und wenn nötig, übernimm du die Leitung, denn ich kann noch nicht alle Konsequenzen absehen. Jetzt hätte ich ein Beispiel zur sicheren Bindung. Wann merke ich denn, dass mein Kind sicher gebunden ist? Hier nehmen wir mal den David, der ist 2 Jahre alt und der möchte das Klettergerüst hoch auf dem Spielplatz. Und der Papa ist dabei und geht mit ihm hoch und das Kind sitzt oben auf der Rutsche. Und bevor es aber runterrutscht, guckt es nochmal hinter sich und schaut, ist denn der Papa auch da? Und erst wenn es die Gewissheit hat, kann das mit Stolz herunterrutschen und das genießen. Oder ein anderes Kind läuft und fällt hin und kommt dann zurück zur Mama und gestikuliert und zeigt, dass es sich wehgetan hat. Und macht eben deutlich auch den Ärger und den Frust, was passiert ist und lässt sich trösten und alles ist wieder in Ordnung. Und solche und ähnliche Situationen gibt es in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern 1000-fach am Tag und auch in der Nacht. Jetzt sehe ich noch ein Beispiel zu der unsicheren Bindung. Hier hätten wir die Laura, die 3 Jahre alt ist, die aus dem Kindergarten kommt. Die Mama telefoniert am Handy und das Kind fällt hin. Die Laura fällt hin und weint und die Mama dreht sich aber weg und schaut gar nicht und telefoniert weiter. Und die Laura schreit und schreit. Irgendwann kümmert sich die Mutter dann doch, geht hin, schimpft aber mit dem Kind und sagt, ich sag's dir doch immer, dass du musst aufpassen. Und irgendwann, ja, die Mama geht dann wieder weg und telefoniert weiter. Das Kind bleibt wie erstarrt liegen und braucht eine Weile, bis es sich irgendwie selber kontrolliert und wieder selber, regulieren kann. Wenn so ein Kind, also wenn das einmal passiert, ist es ja nicht schlimm, aber wenn das halt zu der Erfahrung des Kindes wird, dass ich mit meinen Gefühlen ins Leere laufe, dass niemand da ist, der eben das mit mir teilt und mir weiterhilft, dann ist das eben eine sehr unsichere Bindung, eben eine vermeidende Bindung auch. Dann gibt es zu der unsicheren Bindung noch die zwiespältig ängstliche Bindung. Hier ein Beispiel, der kleine Paul möchte bei der Oma übernachten und wäre schon stolz, dass er das machen kann und merkt aber, die Mama, der ist das gar nicht so recht. Die möchte mich eigentlich gar nicht loslassen. Und da stellt das Kind seinen Erkundungsdrang hinten an, weil es die Ängstlichkeit der Mutter spürt und denkt, ja, es ist sicherer, wenn ich eben nicht dahin gehe. Oder ein anderes Beispiel, bei einem Spaziergang läuft ein Mädchen an der Hand und möchte ja auf dem Mäuerchen bei einem Grundstück laufen. Und die Mama sagt aber, nein, das ist eigentlich zu gefährlich, lass es doch lieber sein. Und das Kind, der Erkundungsdrang siegt in dem Moment, klettert trotzdem auf die Mauer und fällt aber irgendwann runter. Und die Mama kommt dann und schimpft und sagt, ja, tröstet zwar das Kind, aber schimpft auch. Und dann dauert es eine Weile, bis das Kind sich beruhigt, aber und geht danach ganz brav bei der Mama an der Hand. Aber das Kind bekommt auch so eine zwiespältig ängstliche Gefühlswelt mit, dass es eben nicht ganz frei sich auf Welterkundung begeben kann. Dann gibt es noch die Variante der desorganisierten Bindung. Zum Beispiel im Kindergarten, der kleine Benny steht an der Türe und jede Mutter, die da ihr Kind hinbringt, steht der kleine Benny daneben und möchte auch einen Abschiedskuss. Er möchte auch sein Bedürfnis nach Nähe ja ausleben und geht eben zu jeder fremden Mama hin und lässt sich da auch in Arm nehmen. Das Kind ist also ziemlich ja unorganisiert in seiner Gefühlswelt, weiß nicht, wo es hingehört. Noch ein Beispiel aus dem Bereich Pflegeeltern. Also wir hatten ein Seminar für Pflegeeltern, da war ein kleiner Junge, der auch in diesem Seminar von Erwachsenen zu Erwachsener ist und eben auf den Schoß gehoben werden wollte bei jedem. Und erst nach ein paar Monaten, wo er bei den neuen Eltern angekommen war, hat sich das gelegt und das Kind hat mal gemerkt, es kommt nach Hause, es kriegt zu Hause bei den jetzigen Eltern das Bedürfnis befriedigt, was es eben nach Nähe hat. Und auf weitere Bindungsstörungen möchte ich jetzt gar nicht eingehen, weil wir sind ja hier eigentlich bei dem Thema gute Bindung, gutes Leben und möchten einfach herausheben, was es auch für das Kind Gutes bringt, eben dass es sich besser organisieren kann, dass es weltoffener ist, dass es mehr Bewältigungsmöglichkeiten mit sich bringt, wenn es eben eine sichere Bindung erfahren hat, sich auch leichter Hilfe holen kann, mehr Beziehung aufbauen kann, auch mehr Kreativität zeigt und mehr Flexibilität und Ausdauer. Und Eltern bringen eigentlich ein großes Maß an Intuition mit, wo sie einfach schon merken, was braucht denn mein Kind? Also normal machen Eltern erstmal alles richtig, wenn es um Bindung geht. Also das zur Beruhigung, einfach da ruhig aufs Herz hören, wann braucht mich mein Kind und da sein.
Ja, vielen Dank, Ulrike, für deine Ausführungen, für die Beispiele, die du auch aus deinem Leben in der Kita genannt hast. Klaus Glas wird, ja, vielen Dank. Klaus Glas wird diese Gedanken weiterführen mit dem Blick auf das Jugendalter. Klaus Glas ist Psychologe, hat Psychologie studiert, arbeitet jetzt als freiberuflicher Psychotherapeut in der Gegend bei Fulda. Dort lebt er seit kurzem mit seiner Frau alleine, denn das letzte seiner drei Kinder hat vor 2 Wochen das Haus verlassen und ist jetzt auch zum Studieren gezogen. Ja, Klaus Glas, ich denke, ist in der SMJ, der Schönstatt-Mannesjugend, groß geworden und ist in vielerlei Projekten engagiert. Er ist Mitinitiator der Webseite www.hoffnungsvollleben. Das Projekt wird auch im Bundesheim, im Kirchenzelt vorgestellt und er wird auch am Sonntag um 15 Uhr als Akteur beim Musical Josef Kendenich von Wilfried Röhrig in der Pilgerkirche zu hören sein. Ja, jetzt wird er nicht singen, jetzt wird er zu uns sprechen. Wie gesagt, der Aspekt Bindungspädagogik, Beziehungspädagogik im Jugendalter.
Ja, vor 100 Jahren ist Schönstatt gegründet worden von Pater Kentenich mit Jugendlichen. Er hat schon intuitiv erkannt, dass das Jugendalter sehr wichtig ist, weil dort noch einiges an Veränderung möglich ist. Erst in den letzten Jahren haben Hirnforscher erkannt, wie wichtig die Phase ist zwischen 12 und 25 Jahren. So lange dauert für Experten das Jugendalter, auch Adoleszenz genannt, 12 bis 25. Was passiert da im Gehirn? Im Gehirn ist Baustelle. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf einer Autobahn hierher nach Fallenda und es sind Baustellen da. Was ist das Gefährliche dabei? Es kann zu Unfällen kommen. Man kommt nicht schnell genug vorwärts. Und all diese Dinge passieren auch mit Jugendlichen. Jugendliche haben das Problem, dass das Gehirn unterschiedlich reift. In der Mitte des Gehirns sitzt das Gefühlszentrum, das limbische Zentrum. Das ist sehr schnell gut entwickelt. Das führt aber dazu, dass Jugendliche sehr emotional sind. Und das werden alle Eltern mit Jugendlichen kennen, dass die schrecklich verliebt sind, unglücklich, alle paar Wochen in jemand anders, dass sie unleidlich sind. Und vor allem können sie erkennen, dass Baustelle ist, dass ihre jugendlichen Kinder später aufstehen, vor allem an den Wochenenden. Sie gehen spät zu Bett und sind anderen Tag sehr müde. Sie können nichts dafür. Die USA, die in manchen Dingen fortschrittlicher ist, hat bereits an manchen Colleges eingeführt, dass um 9 Uhr dort die Schule oder die Uni beginnt, weil man sagt, wir müssen uns auf diese Biologie einstellen. Was ist das Wichtigste im Jugendalter? Psychologen sagen, es gibt sogenannte Entwicklungsaufgaben. Das sind Aufgaben, die sich Psychologen ausgedacht haben, die viel mit jungen Menschen zusammen waren. Die wichtigste Aufgabe ist, die Identität zu entwickeln. Bei der Identität geht es eigentlich um 2 Dinge. Zum einen um Selbsterkenntnis, zum anderen geht es um Selbstgestaltung. Selbsterkenntnis ist klar, alle fragen sich, wer bin ich, wie sehen mich die anderen und was sind meine Stärken. Bei der Selbstgestaltung geht es darum, was will ich später beruflich machen? Was ist mein Projekt? Was sind meine Aufgaben, wenn ich freie Zeit habe? Viele Hobbys, viele Aktivitäten, wenn sie musikalisch sind, gut am Computer sind, das entsteht alles in der Jugendzeit. Und nun ist die Frage, was können wir als Eltern sozusagen machen? Auf was müssen wir uns einstellen? Das eine ist dadurch, dass der präfrontale Kortex, das Vernunftzentrum hinter der Stirn, erst später sich entwickelt. Sie müssen bereit sein, sich mit ihren Jugendlichen auseinanderzusetzen. Die wollen mit ihnen sprechen. Sie wollen aber nicht mit ihnen diskutieren über Klamotten oder die Haartracht. Deshalb die Empfehlung des Psychologen, lassen Sie Ihre Kinder anziehen, was sie wollen. Lassen Sie sich die Haare färben. Das ist völlig unerheblich. Sie sollen die Musik hören, die sie wollen. Die wollen mit ihnen als Eltern aber sprechen über die Kirche, über Werte, über das, was ihnen wichtig ist. Und da sollte man immer ein offenes Ohr haben. Das Zweite, weil eben das Gefühlszentrum so völlig impulsiv ist im Kopf, ist es eben problematisch, dass Jugendliche risikoreiches Verhalten zeigen. Was machen die zum Beispiel? Die trinken zu viel Alkohol. Die nehmen noch mehr als in den 70er Jahren in Deutschland Cannabis zu sich. Haschisch, Shit, wie es landläufig heißt. Und sie fahren viel zu schnell Auto. Todesursache Nummer 1 bei den jungen Leuten ist Verkehrsunfälle. Todesursache Nummer 2, Suizid, Selbsttötung, aufgrund von Depressionen. Sie sehen also, die Biologie gibt doch sehr die Themen vor, um die wir uns kümmern müssen. Deswegen für Jugendliche unbedingt ein offenes Ohr haben und zu denen stehen, wenn sie Dummheiten gemacht haben. Vielleicht hat das ein oder andere Elternpaar erfahren, dass ein Auto zu Schrott gefahren wurde von den jungen Leuten. Da ist es gut, wenn man zu seinen Kindern steht und versucht, alles da mit denen zu regeln und nicht noch weiter Vorwürfe zu machen. Was können wir in der Schönstattbewegung tun? Nun, vieles wird schon getan. Sie müssen sich vorstellen, das Gehirn ist auf Abenteuer eingestellt. Das bedeutet für die Schönstattjugend, sie darf nicht zu fromm sein. Sie darf nicht nur immer in der Kapelle sein. Bei den Jungs ist es da ein bisschen einfacher, die machen ja seit Jahrzehnten Zeltlager, aber auch bei den Mädchen gab und gibt es Ferienwochen. Es ist also ganz wichtig, sozusagen das Bedürfnis nach Abenteuer zu bedienen, und ich empfehle sozusagen Abenteuer mit Sicherheitsgurt. Abenteuer mit Sicherheitsgurt, das heißt also etwas Spannendes den Jugendlichen zu bieten, mit denen was zu machen, aber eben so, dass es nicht gefährlich ist. Darüber wird auch gleich anschließend als Beispiel etwas bringen der Pater Elmar Busse. Das war's von meiner Seite. Danke.
Ja, vielen Dank, Klaus Glas, für deine Worte zum Jugendalter. Die, ich glaube, es ist keine Schülerin der Marienschule unter uns, oder doch? Ich glaube, sie hat es mit Freude vernommen, dass die Schule vielleicht zukünftig erst um 9 Uhr beginnt. Ja, gut, schauen wir weiter. Wir können heute natürlich nur die Dinge anreißen. Wir haben noch den Pater Elmar Busse unter uns. Er ist Schönstattpater und Familienseelsorger. Er war viele Jahre in der Mädchenjugend tätig, damals in der ehemaligen DDR. Und anschließend ist er nach Österreich, wo er als Jugendseelsorger gearbeitet hat. Familienseelsorger. Beides, sagt er. Mir hat er gesagt, er war in Österreich als Jugendseelsorger. Und jetzt arbeitet er im süddeutschen Raum, Schwerpunkt München, als Familienseelsorger. Der Pater Busse ist auch hier auf dem Jubiläum mit einem Stand vertreten. Hier bei uns im Familienzelt ist er mit dem Projekt Vater-Sohn-Wochenende dabei, zu dem er auch gleich in seinem Statement etwas sagen wird. Und ich denke, wir sind gespannt, was du aus der Sicht oder mit dem Fokus Pater Kentenich uns sagst und was du zu deinem Projekt uns zeigst.
Ja, ein Schüler fiel in der Klasse auf, weil er immer den Klassenkasper gemacht hat und auch sonst dann die Lehrer provoziert hat. Es war ihm egal, ob er jetzt positiv oder negativ aufgefallen ist, Hauptsache er fiel auf. Der Klassenlehrer bestellt die Eltern ein und sagt, sie müssen unbedingt mit diesem Kind zum Schulpsychologen. Erklärt die Situation. Die Eltern sprechen mit meinem Mitbruder und Pater Bellers vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Und er rät den Eltern, machen Sie doch mal mit diesem Kind mal etwas ganz allein. Der Vater hat schon mit den Kindern viel gemacht, hatte geglaubt, er macht genug, aber er hat sie eigentlich immer im Rudel behandelt. Und dann im Rudel dann sind sie also losgezogen. Und dann hat er sich den Rat von Pater Beller zu Herzen genommen und hat mit diesem einen was allein gemacht. Und nach einem Vierteljahr fragt dann der Lehrer, bei welchem Schulpsychologen waren Sie denn? Der hat sich ja total gewandelt. Können Sie mir nicht mal den Tipp geben? Und er sagt, ich war bei keinem Schulpsychologen, sondern bei einem Schönstattpater. Ach so? Diesen kleinen Erfahrungsbericht von Pater Beller, der hat mich auch mit bewogen, dieses Projekt überhaupt in Angriff zu nehmen. Dann kam noch der Wink von einer Familie mit 2 Söhnen und 2 Töchtern und der Vater sagte, ich brauche irgendwie was mit meinen Kindern. Aber zu Hause normalerweise sind wir so alle im Standby-Betrieb. Kann man denn diesen guten Willen, ich möchte ja mit meinem Kind eine Beziehung aufbauen, kann man das denn nicht ein bisschen strukturieren? Und da ist dann eben dieses Vater-Sohn-Wochenende geboren, wobei eben da tatsächlich auch ja Action dazu gehört. Wir waren mal so auf der Donau paddeln oder mal in einem Hochseilgarten oder mit den Älteren mal raften auf dem Inn und dann eben so ein paar Geschicklichkeitswettbewerbe. Aber das Ganze zielt eigentlich darauf hin, dass es dann zu einem Vater-Sohn-Gespräch kommt anhand vorgegebener Fragen. Beziehungsqualität, also wie schätzt du eigentlich unsere Beziehung ein, wo wünschst du dir mehr, wo schämst du dich über unsere Familie, wo habe ich dich enttäuscht, wo bist du stolz auf uns? Also diese ganzen Fragen, auf die man sonst nicht so ohne weiteres kommt, die sollen dann durchgearbeitet werden und das Ganze mündet dann ein in ein Vater-Sohn-Liebesbündnis, wo dann die beiden aushandeln, das erwarte ich von dir und das schenke ich dir. Und da gibt es eine Vater-Sohn-Liebesbündnis-Urkunde mit feierlicher Unterschrift. Was da reinkommt, das ist natürlich deren Geheimnis. Aber eben diese Beziehung, dass man die ganz bewusst gestaltet. Ich habe jetzt, seitdem ich in München bin, auch eine Familie gefunden, wo der Vater dann nur in Anführungszeichen 3 Töchter hat. Und er sagt, kann ich nicht zum Vater-Sohn-Wochenende kommen? Und sage ich, Gott sei Dank, endlich habe ich jemanden, die Idee war gleich nach dem ersten Vater-Sohn-Wochenende geboren, ja und wie ist das mit Vater-Tochter-Wochenenden? Und jetzt habe ich endlich jemanden gefunden in München, der mit mir auch Vater-Tochter-Wochenenden macht. Und der eine Vater meinte bei der Auswertung, wenn ich auf solche Fragen zu sprechen kam mit meiner Tochter, dann hat sie immer ihre Stacheln ausgefahren, aber dadurch, dass jetzt die Beziehungsfragen vorgegeben waren, hat sie sich in einer Weise geöffnet, wir hatten seit 2 Jahren nicht so ein schönes Gespräch. Also was dort zählt, ist tatsächlich, auch wenn mehrere Kinder da sind, ich konzentriere mich auf das eine, ich habe nur Zeit für dieses eine Kind und das ist mir jetzt ganz wichtig. Und dadurch, dass es so ein paar Starthilfen gibt, dass das auch ausgedrückt werden kann seitens des Vaters und angenommen werden kann von Seiten des Kindes. Das ist dann eben halt ja, ein wunderschönes Wochenende. Und das Ganze mündet dann auch in den Vater-Kind-Segen mit Handauflegung nach dem ältesten Segen, der in der Bibel uns erhalten ist, der Aaron-Segen. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig, der Herr segne dich. Und die Kinder sollen dann antworten, ich nehme das Leben an zu dem Preis, den es dich gekostet hat und den es mich kostet. Klingt ein bisschen seltsam, wieso kostet das dann die Kinder einen Preis? Gerade in der Pubertät wünschen sich ja oft andere Eltern. Und da müssen sie also auch nochmal Ja sagen zu ihren Eltern. Aber eben genau dieses Spannende, ich kann das Leben so annehmen. Und ich bin dann wiederholte Male auch bei Familien zu Besuch gewesen, wenn die in ihrer Pfarrei was organisiert hatten. Und einen Abendvortrag habe ich meist im Kinderzimmer übernachtet und dann hing dann meist das Vater-Sohn-Liebesbündnis dort an der Korkwand. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt extra rausgekramt worden ist aus irgendwelchen Schubladen, weil ich dort war, sondern dass dieses Vater-Sohn-Liebesbündnis, dieser Zettel dann doch dort hing, ja, weil das einfach im Sinne der Nachhaltigkeit die besondere Beziehung der beiden zum Ausdruck gebracht hat. Wenn wir mal schauen, auf der einen Seite, es klingt alles so selbstverständlich. Und das war sicherlich auch über Jahrhunderte selbstverständlich. Aber in unserer mobilen Zeit, ich habe eine Klassenkameradin, der Vater war bei der Armee, die war 14 Mal umgezogen. Als ich sie fragte, was ist deine Heimat, hat sie nur mit den Schultern gezuckt. Ja, und von da gesehen, glaube ich, diese ganze Sache mit der Bindung war früher so selbstverständlich, dass man sie fast gar nicht reflektieren konnte. Ja, wenn Sie Schmerzen am Blinddarm haben, merken Sie eigentlich erst, wenn der wehtut, dass Sie einen haben. sonst funktioniert das einfach alles. Ja. Und Kentenich aufgrund seiner unehelichen Geburt ist an der Stelle sehr stark verletzt gewesen. Das hat ihm immer noch wehgetan, dass sein Vater nichts von ihm wissen wollte und auch dann die Mutter nicht geheiratet hat. Und er konnte ja dann 55 mal sagen, ich musste die ganzen Krankheiten des modernen Menschen an der eigenen Seele erleben, aber auch um die Heilung zu erleben. Also er, der als Jugendlicher, als Student keine Freunde hatte, im Beziehungsunfähig war, bekommt von der Gottesmutter geschenkt, dass er seelische Nähe annehmen kann, bieten kann. Und er fragt sich, wo kommt das her? Und entdeckt im Grunde genommen, das ist eine Konsequenz aus dem Immaculata-Dogma, also die Gottesmutter, die ohne Erbsünde empfangen ist. Aber ich weiß nicht, was Sie für Predigten am 8. Dezember hören. Meistens wird das ja nur durchmeditiert, das Immaculata-Dogma, Maria ohne Erbsünde war notwendig, damit Maria im entscheidenden Moment nicht Nein sagt, sondern Ja sagt. Ja, um deinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten, hast du die allerseligste Jungfrau Maria vor jeder Sünde bewahrt, so heißt das Gebet in der Liturgie. Und Kentenich entdeckt, dieses Immaculata-Dogma hat auch eine anthropologische Dimension, also eine Dimension, die für uns Menschen attraktiv ist. Weil Maria der ganz heile Mensch ist, ist auch der vollbeziehungsfähige Mensch. Und im Klima eines solchen ganz heilen Menschen werden wir selber heil. Das ist die Urerfahrung eines Kentenich, dieses kontaktgestörten Jugendlichen, der nachher beziehungsfähig wurde. Und das ist die frohe Botschaft, die eigentlich dann auch Schönstatt hineinbringen möchte. Was in den ersten 3 Jahren verfuscht worden ist, ist nicht ein Leben lang verfuscht, sondern es kann nachreifen, nachheilen, wenn Menschen an Menschen geraten, die seelische Nähe anbieten, die also Vater-Mutter-Dienste, Erlebnisse vermitteln. Kentenich spricht vom Nacherlebnis und er meint, es braucht auf der zwischenmenschlichen Ebene solche Erlebnisse, damit der Mensch überhaupt erstmal wieder religionsfähig wird. Im Osten spricht man dann von religiös unmusikalisch. Es liegt aber vielfach auch daran, ja, weil es auf der zwischenmenschlichen Ebene irgendwo schwierig ist. Ich war mal bei einer Freikirche zum Vortrag, zum Jubiläum und bin dann so rumgereicht worden. Und dann hieß es ja, das sind unsere geistlichen Eltern, das ist unsere geistliche Mutter, das ist unser geistlicher Vater. Aber da war das viel selbstverständlicher, dass man diesen spirituellen Zeugungsvorgang thematisiert hat. Das habe ich so in der katholischen Kirche nicht erlebt. Nur wenn man manchmal über Pater Kentenich als geistlichen Vater spricht, dann gibt es so Guru-Vorwürfe. Ja? Aber das ist genau das, was Kentenich einbringen möchte, die Verbindung von Psychologie und Glaube, dass wir auf die Beziehungsfähigkeit Wert legen, dass wir Nacherlebnis ermöglichen auf natürlichen Ebene, damit der Mensch dann auch überhaupt eine Beziehung zu Gott aufbauen kann. König Salomo hat Gott gebeten, schenke mir Weisheit. Und ihm wurde Weisheit und alles andere gegeben. Kentenich bittet Gott um Beziehungsfähigkeit und ihm wurde Beziehungsfähigkeit und alles andere dazu gegeben. Wenn wir uns also genau um diesen Vorgang bemühen, dass wir seelische Nähe anbieten, dass Menschen an uns andocken können, gerade auch solche, die irgendwo heimatlos sind, die unbehaust sind und die einfach dann sich angenommen erleben und die Liebe nicht erst verdienen müssen, sondern geschenkt bekommen, dann ist das eine ganz wichtige Form der Nächstenliebe, die wir heute üben können. Das sorgt für keine Schlagzeile in der Zeitung, weil es eben ein stiller Dienst ist und diese Prävention hat als Ergebnis nachher gesunde, belastbare, beziehungsfähige Menschen. Und diese Form von Apostolat ist, glaube ich, die Form, nach der die Zeit heute schreit. Danke.
Ja, nachdem Sie jetzt 33 Minuten zuhören mussten, haben Sie jetzt gleich die Möglichkeit, selbst etwas zu sagen. Wir haben uns gedacht, dass Sie zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft einfach sich mal zusammensetzen, 2-3 Minuten die Frage anschauen, was hat bei Ihnen ein Echo in der Seele ausgelöst. Was halt wieder, wenn Sie an diese drei Statements denken, wenn Sie die Statements nachklingen lassen, wenn Sie einfach Ihrem Nachbar Ihre Gedanken, Ihre Empfindungen, Ihre subjektiven Empfindungen mitteilen, und Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Fragen jetzt auf die Postkarten zu notieren, und es werden Helfer unterwegs sein, die die Fragen sammeln, versuchen zu ordnen und die wir dann den Referenten stellen werden. Also wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie Ihre Frage auf die Postkarte. Wir haben zwei Helfer, der Thomas und die junge Dame in Grün. Denen dürfen Sie Ihre Frage mitgeben. Aber Sie dürfen sich auch mit Ihrem Nachbar, Nachbarin jetzt 2, 3, 4 Minuten unterhalten, was ein über Ihr Echo.
Diese Sicherheitsfrage, das ist eigentlich nein, also das hatten Sie vom Jugendamt eben. Also das habe ich schon selber gemacht, aber Sie hatten es halt in der Kandidatur. Die haben sich nachgemacht. Also die
perfekt. Überraschung.
Ich würde irgendwie alles machen.
Nein, hat alles gepasst.
Okay. Also das ist schon aufgrund, ich habe den Also, ja, das war eigentlich. Was soll ich da noch nicht mehr gesagt? Ja, das müsste ich noch nennen, das habe ich vergessen. Das ist halt ein Büchereibuch. Ja, das ist halt ein Büchereibuch. Ich würde es vielleicht noch nennen. Ich hoffe, dass ich doch einen halben Satz kriege. War so grauenvoll.
Wieso?
Ich habe die Hälfte vergessen.
Aber nee, das war lang genug. War lang genug. Ja, nee. Sollte kein Referat sein, sonst ist ja...
Ja. Da gibt es halt so viel zu sagen zu dem
Thema. Ja,
ne?
Ja.
Kann man nicht aufhören. Ja, bloß wenn man dann... Wenn man dann aber nichts findet, ist es schlecht. Manchmal habe ich dann zu wenig Mannscheibe. Ja.
Ja, ist so.
Ich war auf dem Katholikentag mit dem evangelischen Landesbischof Bedford Strom.
Ja.
Da sollte es um dieses evangelische Orientierungspapier zu ihren Familien gehen. Und da hat er statt 10 Minuten dann 25 Minuten geredet.
Okay.
Und da gab es keine Diskussion mehr. Oh, und die Moderatorin war nicht hart genug, um ihn da abzuwürgen.
Das ist schade, ja.
Nee, von da gesehen. Also das kam ja rum. Also das kam ja rüber, ja. Das Anliegen, Bindung.
Kam ja, rüber. Ja, und dann bin ich ja froh. Und es hört sich ja spannend an, diese Vater-Sohn-Wochenende. Toll. Es gibt schon tolle Sachen. Wenn Frank dann mal groß genug ist.
Gut, es hat eben deshalb ab 10 Jahre,
ja, ja.
Weil die das vorher gar nicht reflektieren ja. können.
Und da ist ja die Bindung normalerweise auch eine, noch da. Also, ja.
Gut, jetzt für die Älteren machen wir dann praktisch zum Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität. Das machen wir es ab 16.
Ah, okay.
Und da ist dann eben Raft und dann das war dann das.
Okay.
Aber die erzählen am Sonnenmotor auch nicht. Ich habe mit meinem Vater über Sex geredet, weil ich war mit meinem Vater rafen.
Okay.
Haben Sie diese Ausbildung gemacht?
Ja, im Jugendamt Stuttgart. Also nicht beim Herrn Briesch, sondern wir haben quasi vor Ort im Jugendamt, weil wir ja ein Pflegekind haben, bieten die das quasi für Pflege- und Adoptiveltern an, diese Ausbildung. Und das, die Damen dort sind halt Multiplikatoren.
Ja,
wenn
Sie Ihre Fragen jetzt abgeben wollen, haben Sie jetzt noch die Chance.
Dazu was sagen. Sonst habe ich für dich nichts. Das war's für
Ja, ich denke, wir sollten weitermachen. Die Zeit läuft. Ja, zunächst kam eine Frage an den Klaus Glas. Was antworte ich Eltern, wenn sie klagen, mein Jugendlicher oder mein Kind will nicht mehr in die Kirche gehen? Kirche gehen heißt es. Ich glaube nicht Küche arbeiten, doch will nicht mehr in die Kirche gehen. Was antworte ich, was sage ich den Eltern, wenn sie sagen, mein Kind will nicht mehr in die Kirche gehen? Wenn meine Frau da ist, die Frage haben wir nämlich zurzeit auch mit unserer 14-jährigen Tochter.
Ich persönlich sage immer, ich kann es verstehen, auch als Erwachsener, weil wir natürlich immer davon ausgehen, dass ich an Kirche, an Liturgie gar nichts ändern muss. Ich bin wirklich der Meinung, dass auch die Kirche sich ändern muss, dass man bereit sein muss, regelmäßig Jugend- und Familiengottesdienste zu machen und dass man wegkommen muss von diesem Kriterium, dass die Heilige Messe das Wichtigste überhaupt ist. Das ist natürlich richtig so von der Dogmatik her, da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber lebensmäßig ist wichtiger, dass die Jugendlichen an Gott glauben und sie müssen deswegen nicht immer in die Kirche gehen. So habe ich es übrigens auch mit unseren Kindern gehalten. Sie können natürlich die Kinder zwingen, in die Kirche zu gehen, aber spätestens nach der Firmung werden sie nicht in die Kirche hinein, sondern herausgefirmt.
Ja, eine Frage an die Ulrike Burkhardt. Wenn Bindungen plötzlich gerissen werden, zum Beispiel durch Tod, Wegzug, wie werden solche Vorgänge im Kind, im Jugendlichen verarbeitet, beziehungsweise wie werden solche Bindungsverluste repariert? Die Spinne repariert ihr Netz, sobald was gerissen ist. Ja, wie kann man so Bindungen, die gerissen werden? Gut, Tod ist ein Riss, der sicherlich besonders schmerzlich ist, oder auch durch einen Wegzug aus der Umgebung. Was kannst du sagen?
Also einmal denke ich, dass da von den Bezugspersonen, von den Eltern nochmal eine höhere Feinfühligkeit gefordert ist. Einfach da zu sein, offenes Ohr zu haben und auch Sicherheit, noch mehr Sicherheit zu bieten. Und auch, dass dieses Sicherheitsangebot, was die Eltern anbieten können, eben auch eine Verlässlichkeit hat. Ja, also einfach da sein, auch so diesen Verlust durch ein Angebot, also nicht ein Zwang, sondern eben ein Angebot, durch viele, viele wieder positive Situationen, Erfahrungen, dass so das Negative ein Stück weit auch an Wichtigkeit verlieren kann. Also das ist ja nicht weg, aber einfach so die positiven Ressourcen auch ein Stück weit stützen und ja auch besprechen und sagen, und da ist es doch wieder schön, und also einfach so diese Erfahrungswelt auch auf das Gute wenden. Genau. War das soweit?
Ja. Eine weitere Frage an Pater Busse. Es wurde gefragt, welche Kriterien, um die Kinder in Freiheit zu erziehen und während der Jugendzeit zu halten. Es geht darum, wie kann ich Kinder in Freiheit erziehen und wie kann ich es in der Jugendzeit, ich denke, in der Familie halten, ist gemeint. Ist das richtig? Ja. Welche Kriterien kannst du uns da nennen?
Ich sage ja, zu Freiheit gehört Entscheidungsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit. Und diese beiden Fähigkeiten wachsen natürlich, wenn sie trainiert werden. Und deshalb ist es wichtig, dass die Eltern den Entscheidungsraum vorgeben, also den Korridor. Meinetwegen im Winter kann man sagen, willst du die blaue oder die rote Hose anziehen, aber es wird eine dicke Hose angezogen. Oder ich denke an meine Schwägerin, die hat in Erfurt im 4. Stock gewohnt und die Kinder wollten hochgetragen werden. Es war jedes Mal ein Zirkus ohne Fahrstuhl. Und hat sie gefragt, willst du an meiner rechten Hand hochgehen oder an meiner linken Hand hochgehen? Und auf einmal konnten die Kinder was entscheiden und dann ging's. Und war klar, also getragen wirst du nicht. Und ich glaube, jetzt gerade ab Schulkindalter sollte man die Kinder jeden Tag vor eine Entscheidung stellen. Ich habe mal einen 80-Jährigen im Krankenhaus besucht, da kam gerade die Ernährungsassistentin, fragte, was er den nächsten Tag essen will. Und er war total überfordert, weil er das von zu Hause nicht kannte, der 80-Jährige. Da wurde immer gegessen, was auf den Tisch kam. Ja, und das war also für ihn wirklich schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe den Eindruck, dass manche Kinder das genießen, dass Mama mit ihnen Schulaufgaben macht und je dümmer sie sich anstellen, desto länger haben sie die Mama für sich. Ja, und so gibt es ja dann den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Mama umso besser. Und da muss man einfach mal... Da musst du einfach mal klar haben, dein Tun hat Konsequenzen und du gehst in die Schule und du hast deine Zensuren und es gibt, also bei Drogenabhängigen oder Alkoholabhängigen spricht man von Co-Abhängigkeit. Also wenn sozusagen der Ehepartner oder Lebensgefährte dann die Konsequenzen abfedert, zwar schimpft, aber die Konsequenzen abfedert, dann muss sich der Abhängige ja nicht ändern. Und so etwas gibt es eigentlich dort auch. Deshalb kennt ihr nicht rät den Eltern, lassen Sie die Kinder ruhig auf die Nase fallen. Da lernen sie am meisten. Also wenn es jetzt keine irreparablen Schäden sind. Ja, lassen Sie die Kinder die Konsequenzen spüren. Das ist am besten. Gut, ich weiß, Schuldirektor, als er da praktisch seinen Sohn die Konsequenzen spüren ließ, dass er sitzen blieb, das war für ihn ein viel größeres Problem als für den Sohn. Aber jedenfalls, also das ist, scheint mir wichtig. Entscheidungsfähigkeit, Räume bieten, Durchsetzungsfähigkeit. Die Kinder sollen die Konsequenzen selber tragen, nicht zu Co-Abhängigen werden. Es gibt ein Sprichwort im Deutschen, die Steine, die du den Kindern aus dem Weg räumst, werden sie später auf dich werfen. Ich glaube, genau darum geht's. Ja, räumen Sie den Kindern keine Schwierigkeiten auf dem Weg, denn die sollen die selber lösen, dann werden sie stark.
Eine Frage kam aus dem Publikum, eine sehr allgemeine Frage, über die wir jetzt sicherlich 1, 2, 3 Stunden reden könnten. Welche Gründe gibt es für eine Depression? Vielleicht können wir die Frage etwas eingrenzen oder den Fokus, welche Gründe liegen im Elternhaus für Depressionen begründet. Aber gut, die Frage war, welche Gründe gibt es für eine Depression? Vielleicht kann der Klaus als Psychotherapeut was dazu sagen.
Die Depression ist die Krankheit in den westlichen Ländern, also Deutschland, europäisches Ausland, USA, die am häufigsten verbreitet ist. Zum einen spielen mit einer Rolle Biologie. Das heißt, wenn Ihre Eltern oder ein Elternteil eine Depression hatte, ist das Kind erhöht gefährdet, im Erwachsenenalter auch eine Depression zu bekommen. Auf der anderen Seite müssen immer hinzukommen, die Genetik allein genügt nicht, äußere Ereignisse, Stressereignisse, die in der Regel mit Verlust zu tun haben. Wenn Sie den Arbeitsplatz verlieren, Verlust des Arbeitsplatzes, wenn jemand Wichtiges stirbt in der Familie, Verlust eines nahen Angehörigen, kann die Depression ausgelöst werden. Zwischen 1960 und dem Jahr 2000 hat sich die Depression verzehnfacht. Daran sieht man, dass auch äußere Gründe der Gesellschaft eine Rolle spielen, unter anderem die Vielzahl der Möglichkeiten. Früher, wenn alle in die Kirche gingen, früher, wenn klar war, dass der Sohn, dass das Mädchen das, was macht, die Eltern machten und heute viel mehr Möglichkeiten sind, ist die Verunsicherung groß, das kann Depression befördern. Was soll man machen, wenn man depressiv ist? Unbedingt zu einem Psychotherapeuten gehen. Und zwar von einem, der Verhaltenstherapeut ist. Da kann Ihnen am besten geholfen werden. Was Sie nicht machen brauchen, weil damit nur dem Apotheker genützt ist, ist homöopathische Mittel nehmen gegen Depressionen. Das hilft nichts.
Ja, zu dem Thema noch meine Beobachtung ist, bei den Depressiven, die gekommen sind, da ist immer die Pubertät ausgefallen. Das heißt, die waren nicht in der Lage, die Beziehung zu ihren wichtigsten Bezugspersonen zu belasten, um sich klar zu werden, was bin denn ich. Die blieben also immer in dieser Haltung, ich möchte die Erwartungen von Papa und Mama erfüllen und konnten sich eigentlich nicht abgrenzen. Und von da gesehen habe ich den Eindruck, es ist manchmal eine Hilfe, dass die Pubertät nachholen. Dazu gehört mit, dass man sozusagen den Götzen Harmonie entthront. Und kennt ihr nicht, spricht immer wieder vom Spannungsprinzip. Und dieses Ich und Wir, das muss in Spannung sein. Also wenn man, das sagt man in jeder Sekte, wenn das Wir-Gefühl dadurch gefördert wird, dass man dem Einzelnen sein Rückgrat raus amputiert, dann bricht er zusammen, wenn er außerhalb der Sekte ist. Und kennt ihr nicht, wollt ja genau starke Persönlichkeiten und das kann ich eigentlich am leichtesten trainieren im Schutzraum der Eltern. Wenn ich in einer gleichaltrigen Gruppe eine andere Meinung vertrete, werde ich exkommuniziert, das ist viel gefährlicher. Aber wenn ich mit den Eltern Zoff habe, die sind so solidarisch, die setzen mir das Bett nicht vor die Haustür. Und von daher gesehen ist das viel leichter zu testen oder risikoärmer, diesen Widerstand mal zu probieren mit den eigenen Eltern. Ja, dann weiß man, das hat nicht so gravierende Konsequenzen wie in der Gruppe der Gleichaltrigen. Aber dass das zur Selbstfindung dazugehört und dass es von da gesehen auch die Bereitschaft, Konflikte auszuhalten, Spannung auszuhalten, das gehört eben mit zu einer gesunden Entwicklung. Und ich merke immer wieder bei depressiven Leuten, dass das total unterentwickelt ist, bis dass es ganz ausfällt.
Ja, der Zeiger der Uhr dreht sich unerbittlich. Zum Abschluss der Podiumsveranstaltung möchte ich jeden der Teilnehmer hier oben bitten, einen Satz Ihnen mit auf den Weg zu geben. Und ja, Ulrike, welchen Satz gibst du den Eltern auf den Weg, die ein Kleinkind zu Hause haben?
Ja, sicher gebundene Kinder können im höchsten Maß ihre Welt erkunden und somit ihr Potenzial ausleben und weiterentwickeln. Und ich möchte noch auf ein Buch aufmerksam machen von Karl-Heinz Briesch, und das heißt Safe, sichere Ausbildung für Eltern, und auch noch einfach vertrauen Sie auf Ihre Intuition als Eltern. Dankeschön.
Das war jetzt ein langer Satz mit 5,5 Semikolons. Klaus, welchen Satz gibst du den Eltern auf den Weg, die ein Kind im Jugendalter haben?
Jugendliche brauchen sie als Eltern genauso wichtig wie Gleichaltrige, und zwar mindestens bis zum 25. Lebensjahr. Sprechen Sie mit ihnen und unterstützen Sie sie, wo immer es geht.
Und zum Abschluss, Pater Elmar Busse, welchen Satz geben Sie den Eltern auf den Weg, die, ich weiß es nicht mehr, welchen Satz gibst du den Eltern mit auf den Weg, die hier sind?
Ja, sagen Sie Ihren Kindern immer, du kannst gar nicht so dumm und so böse sein, dass ich mein Ja zu dir zurücknehme.
Eine Sache noch möchte ich hinweisen, Pater Elmar Busse und ich arbeiten bei dieser Webseite hoffnungsvoll-leben.de. Hinten am Ausgang gibt es kleine Scheckkarten von dieser Seite, dass man die Webseite nicht vergisst, die Sie mitnehmen können und zu Hause anklicken.
Ja. Eine Frage habe ich noch. Die Masterfrage an Pater Busse. Gibt es diese Vater-Sohn-Beziehungsfragen auch schriftlich?
Ja, unten in der Sporthalle gibt es so ein Roll-up über das Vater-Sohn-Wochenende, und davor liegen dann 100 deutsche und 100 englische Beschreibungen des ganzen Projektes, unter anderem auch mit diesen Fragen. Und ich würde mich eigentlich freuen, dass nicht nur dann, übers Internet habe ich Anfragen gekriegt von Sozialpädagogen, von Freikirchen, von sonst was, die dieses Modell übernehmen, ganz begeistert Rückmeldungen geben. Und ich würde mich eigentlich freuen, wenn innerhalb Schönstatts auch dann sich einfach Teams bereit finden, die so etwas anbieten. Und wie gesagt, das Projekt ist genau beschrieben, was vom Zeitplan her, die Fragen und was dort alles läuft. Und ich vermute mal, 200 Exemplare, die gehen nicht so schnell weg. Also das reicht ja jetzt.
Ja, es gibt vieles zum Mitnehmen. Der Klaus Glas hat schon gesagt, hinten gibt es einen Tisch, einen Büchertisch mit seinen Visitenkarten der Webseite. Es gibt auch ein Paper von Klaus Glas, das ist noch nicht als Buch erschienen, aber quasi als Vorabdruck können Sie das gegen eine Spende mitnehmen. Und wer das Thema interessiert, dem möchten wir, dem möchte ich dieses Buch ans Herz legen, eine Studie Bindung und menschliche Entwicklung von Günter Niehüser, der einfach kenntlich aufarbeitet und in Dialog, in Zusammenhang mit dem aktuellen Forschungsstand Bindungsforschung bringt. Und wer sich noch tiefer in kenntlich reinlesen will, wir haben hinten die guten Bücher von Pater Herbert King. Band 5 ist für dieses Thema quasi eine Sammlung an Grundlagentexten. Und noch ein paar andere Bücher mehr liegen hinten. Schauen Sie sich's an. Wir wünschen Ihnen noch ein paar schöne Stunden am heutigen Tag. Und gefühlsmäßig bin ich irgendwie am Ende nach 2 Tagen Dauerstress. Aber eigentlich beginnt jetzt das Wochenende erst für mich. Ja, wir freuen uns morgen auf den 18. Oktober. Und vielleicht sehen wir uns dann oder die Tage irgendwo hier in Schönstatt wieder. Ja, wir sagen auf Wiedersehen. Bis, ja, Dankeschön. Ja.